Ja, hallo, schönen guten Morgen. Ja, ich bin der Jürgen. Ich habe, wie man unschwer auf dem Bild erkennen kann und wie ihr vielleicht beim Reingehen schon gesehen habt, einen Hell 9000 mir gebaut. Und die Idee ist natürlich hier so etwas wie eine Alexa zu machen, nur halt eben mit möglichst viel Open Source und alles in dem Gerät, heißt also ohne Cloud. Und von dem ganzen Weg, der sich hier da im Wesentlichen über 5 Jahre gezogen hat, will ich euch heute erzählen. Und wenn jemand Interesse hat, sich den nachzubauen, habe ich tatsächlich die Dinge, die man nicht selber 3D drucken kann, auch noch ein paar Mal dabei. Also hier so ein Acrylglas oder hier den Dome. Ja, nochmal so ein Mesh. Also, wer Interesse hat, kann da sich gerne was nehmen. First come, first serve. So, wie hat alles angefangen? Es gibt jetzt, sage ich mal so, hobbyprojektmäßig noch eine gewisse Vorgeschichte. Angefangen hat es mit einem Raspberry Pi im Wohnzimmer, an dem ein RFID-Laser war. Und die Idee war, der Sohnemann nimmt eine RFID-Karte, auf dem ist aufgedruckt, um was für ein Hörspiel es sich handelt. Der tut den in den RFID-Laser und dann fängt halt eben genau das Hörspiel im Wohnzimmer oder wo auch immer an zu spielen. Ja, ne, also Prinzip ist einfach. Da gibt es auch diverse andere Projekte, die genau diese Funktionalität implementiert haben. Ich habe es halt für mich lokal gemacht, weil man will es ja irgendwie selber machen und man fängt mit irgendwas ganz Kleinem an, weil man sagt, das kann ich noch schnell machen und dann wird es irgendwann größer. So, der nächste Schritt war, als der Sohnemann dann so ein bisschen älter wurde. Ihr kennt vielleicht, wenn ihr Kinder habt, diese portablen MP3-Spieler, da stellt man eine Figur drauf, in der ist ein RFID-Chip und dann fängt das Ding ja auch an, genau das entsprechende Hörspiel abzuspielen. Sowas habe ich dann auch angefangen selber zu machen. Und zwar war der Sohnemann da noch recht jung, ich weiß gar nicht mehr wie jung. Das heißt, ich habe angefangen, das Ding in so einer Würfelform zu machen mit Duplo. Noppen oben und den Stoppen unten. Das Projekt hat sich dann genau wie dieses andere Projekt hier einfach über Jahre hingezogen. Dann ist der Sohnemann irgendwo aus dem Duplo-Alter rausgewachsen. Dann habe ich da an dem Ding halt die Duplo-Noppen gegen Lebo-Noppen ausgetauscht. Und fertig ist das Ding immer noch nicht. Ja. Was aber da rausgekommen ist, ist der Name Brickies. Ja, das kommt gleich nochmal an der Stelle. Einfach, dass das ist. Und zwar war dann auch mit Brickies der Punkt einer Serverkomponente, weil genau dieses Mapping von welche Karte an welchem Lesegerät soll in welchem Raum welches Hörspiel abspielen, habe ich dann halt einfach in eine Serverkomponente umgezogen, sodass genau diese beiden Clients, sage ich mal hier, das USB-Lesegerät und der Portable, sich dann halt dort die Infos holen und dann entsprechend abspielen. So, soweit so gut. Was ich schon gesagt habe, ist, ne, welches Lesegerät, welche Räume, dann auch noch welche Lautstärke soll dann für welche auch Quelle genutzt werden, weil es gibt ja lauter enkodierte und leiser enkodierte Quellen. Ja. Wo ich dann tatsächlich bei rausgekommen bin, das heißt, den Raspberry Pi mit dem USB-RFID-Laser habe ich ausgetauscht gegen einen Mikrocontroller, der sowohl RFID-Laser hat und WLAN. Und an der Stelle ein klein bisschen Werbung. Das Ding nennt sich MicroFR Online. Ja, also dieses U für MicroFR Online. Total super Ding. Ich habe jetzt leider kein Foto mehr in die Folien geschafft. Das Ding ist wirklich wie so ein kleines Board, einfach nur, habe ein Gehäuse rumgedruckt. Und das haben inzwischen beide Kinder bei sich im Zimmer und tun dann da die Karte rein und dann spielt es ab. Der Vorteil ist, ich brauche halt keinen Raspberry Pi oder grundsätzlich auch keinen echten Stromanschluss mehr. Ich habe einfach nur ein USB-Kabel, was das Ding mit Strom versorgt und dann läuft das. So. Das heißt, hier kann man schon erkennen, Schritt für Schritt wird sozusagen dieses Thema, ich möchte meinen Kindern die das Selbstbestimmte, sage ich mal, hören oder was auch immer, irgendwie ermöglichen. Und der nächste Schritt ist dann halt genau so ein Sprachassistenten. Vielleicht kurz mal so, dass ich einen Eindruck habe, wer kennt jetzt, so sage ich mal, schon diese Dinge, die man für so einen Sprachassistenten als Softwarekomponenten braucht, wer kennt das schon? Ein paar, okay, aber ein paar auch nicht. Das heißt, das Erste, was man braucht, ist natürlich irgendeine Art von User Interface. Ja, ich meine, das Hauptinterface ist die Sprache, aber irgendwas, wo man auch mal hingucken kann und sieht, irgendwie, ah, das Ding hat irgendwie ein Problem oder so, ist sinnvoll. Ja, also man muss irgendwas haben, was vielleicht leuchtet oder sowas. Ne? Auf der Softwareseite ist es so, das ist ja auch in den Medien bei den kommerziellen Anbietern, da gab es halt immer die Bedenken, oder gibt es auch noch, das Ding hört halt immer mit. Ja? Und wer weiß, was das dann mit den Daten macht. Und der Ansatz bei den Sprachassistenten ist so, dass man sagt, das Erste, was aktiv wird, ist ein Wake-Word-Detektor. Das heißt, das Gerät zeichnet oder interpretiert gar nicht das, was es die ganze Zeit hört, sondern filtert nur auf ein bestimmtes Wake-Word. Ja? Also Alexa, Siri, Google, was auch immer. Ne? Und die Idee ist, wenn diese Softwarekomponente dann den Auslöser gefunden hat, dann schaltet es um auf, und jetzt höre ich mal zu, was wer sagt. Und dann hat man eine Sprachdatei. Die Sprachdatei wird dann als erstes in Text übersetzt, also Speech to Text. Und dann kommt der nächste Schritt, dann wird aus dem Text versucht, der Sinn des Textes zu ermitteln. Ja, also Licht an, Licht aus, Hörspiel 1 an, was auch immer. Dann kommt natürlich diesen Befehl, der dann hoffentlich verstanden wurde, umsetzen. Ja, das sind typischerweise diese Skills, die man dann auch bei den kommerziellen Produkten irgendwie, sag ich mal, zusätzlich installieren kann. Ja, dann kann er halt vielleicht morgen auch irgendwie den Busfahrplan abrufen. Und das Letzte ist dann die Rückmeldung. Ja, das heißt, irgendwie wieder eine Sprachausgabe habe ich gemacht oder eine Rückfrage, soll ich das wirklich machen oder habe ich nicht verstanden, was auch immer. Text-to-Speech. Das sind also die Komponenten, die man dafür braucht. Und der Sprachassistent ist halt genau diese Komponenten, sage ich mal, so zusammenzustecken, dass sie halt tatsächlich als gesamtes Gebilde den fachlichen Nutzen abbilden. Ja. So, was habe ich gemacht? Ich habe eigentlich, was hier aufgeführt ist, nichts irgendwie selber programmiert. Ich habe an diversesten Stellen Verbesserungen gemacht von Open-Source-Lösungen. Das, was ich im Wesentlichen gemacht habe, ist halt eben hier dieses User-Interface, die Hardware, also den HAL 9000 mit dem Bling-Bling, was es macht. So, das Ding hat in den 5 Jahren 4 wesentliche Iterationen hinter sich gehabt. Das erste von links nach rechts war komplett quasi 3D gedruckt bis auf das Acrylglas und da war dann so eine Kameralinse eingebaut. Dahinter war aber nichts. Die Idee war, dahinter dann mal eine rote LED zu setzen, um halt dieses hell-typische Wabern zu erzeugen. Das hat aber irgendwie nicht gut funktioniert, im Sinne von, das sah nicht toll aus und die Linse war recht groß und da war dann irgendwie relativ schnell klar, das trägt nicht. Ja? Das Gehäuse ist auch relativ klein. Warum habe ich das Gehäuse so klein gemacht? Weil das ist in 2 Teilen gedruckt, genau in der Mitte. Und nebeneinander gesetzt war das genau der maximale Bauraum von dem 3D-Drucker damals. Und wie so ist, an so Entscheidungen hält man fest. Inzwischen habe ich einen größeren 3D-Drucker, aber die Größe von dem Ding ist weiterhin genau so. Die zweite Iteration, da habe ich dann tatsächlich die Kameralinse schon durch ein Display getauscht. Das heißt, das dürfte so vor 2-3 Jahren gewesen sein. Da gab es dann das erste Mal so runde TFT-Displays, ja, irgendwie für 20 Euro oder so zu kaufen. Das heißt, das Grundsetup da drin war weiterhin gleich, aber jetzt mit einem Display. Die nächste Iteration war dann, da kommen wir gleich zu. Und das letzte Bild ist halt das, so wie es jetzt ist. So, in der ersten Iteration deshalb auch ungefähr diese Größe, also neben sozusagen Maximalgröße des Druckers, Minimalgröße, da musste ein Raspberry Pi reinpacken, weil damals war der Raspberry Pi 3B, war es glaube ich, oder A, ich weiß es gar nicht mehr, war die Hardware-Ausstattung, die genau diese Softwareaufgaben in akzeptabler Geschwindigkeit lösen konnte. Ja. Die zweite Iteration, da sieht man es jetzt schon, da ist halt eben dieses Display mit dem schwarzen Gehäuse, wo quasi nur das Display drunter ist drin. Man sieht aber oben, da ist weiterhin der Raspberry Pi normal sozusagen drin. Und was man oben in der Ecke sieht, wo die Kabel hingehen, da oben, das ist das Controllerboard für das Display, weil diese Displays, die haben Schnittstellen, die sind für, sag ich mal, normale PCs unüblich. Für ein Raspberry Pi wäre es tatsächlich gegangen. Aber man sieht schon, ich habe hier so ein 40-poliges Kabel. Ich habe nämlich die Schnittstellen, die GPIOs von dem Raspberry Pi unten, und man sieht es hier unten durchschimmern vielleicht, da ist das Soundboard drin. Ja, das ist ein ReSpeaker 2 Mic Ding, das ist ungefähr so groß wie ein Raspberry Pi Zero. Hat zwei Mikrofone, macht ein bisschen Noise Cancellation. Und ganz unten, man kann, sieht man glaube ich nicht so richtig, nach unten heraus ist dann so ein kleiner, ich glaube 1 Watt Lautsprecher oder 3 Watt. Genau, die nächste Iteration, im Wesentlichen war der Wechsel hin zu einem Pi Zero. Und zwar dürfte das schon der Pi Zero 2 sein, weil der Pi Zero 1 halt nicht die Performance hatte, die da irgendwie mit dem Pi 3 auf dem Niveau war. Man sieht auch schon, dass dieser Grafik, also dieser Displaytreiber, der ist jetzt hier hingewandert. Das heißt, ist jetzt auch schon nicht mehr lose rumliegend, sondern hat einen Platz gefunden. Und jetzt die aktuelle Iteration, da habe ich mal das von dem Bild rausgenommen. Man sieht, da ist jetzt dieser Displaytreiber gar nicht mehr da. Ja. Die Löcher dafür, die sind noch da. Die Grundidee ist, dass nämlich quasi Rückwärtskompatibilität, wenn man also irgendetwas von den Vorversionen bauen will, weil man zum Beispiel sagt, ich habe noch genau so ein Display hier rumfliegen und auch diesen Displaytreiber, was so ein FT232H ist, dann kann man das da dran machen. Was ich im Laufe der Zeit weggemacht habe, waren die Schraublöcher zum Festschrauben von dem Pi Zero 3. Die müssen wir natürlich wieder reinmachen, damit das auch in dem Setup wieder funktioniert. Ansonsten sieht man hier schon die neuen Features. Ich habe oben zwei Drehknöpfe eingebaut, die auch einen Druckknopf haben. Das heißt, ich habe zwei Controls. Und auch jetzt an der Stelle in der Version neu, ich habe hier einen RFID-Reader eingebaut, damit nämlich auch da wieder eine Karte oben reingesteckt werden kann. Dafür gibt es dann da einen Kartenschlitz. Ja. So, das war jetzt erstmal so ein bisschen der Weg. Das hier ist dieses Teil, was tatsächlich auch erst dieses Jahr rausgekommen ist. Das findet man auf Tindy, das ist so ein Hardware-Shop oder auch beim Hersteller selber. Nennt sich Roundy Pi. Ja. Und was an dem Ding halt anders ist, im Gegensatz zu dem Display, was vorher ist, da ist auf der Rückseite ein Raspberry Pi RP2040 drin, also der Mikrocontroller, der vor einem Jahr oder wann rausgekommen ist. Und dadurch habe ich die Softwarearchitektur, die zu der Steuerung, also zu dem User Interface Steuerung gemacht ist, natürlich komplett abgeändert, weil vorher war das ja alles auf dem Raspberry Pi 3-0. Und jetzt findet alles, was User Interface ist, auf dem Mikrocontroller hier auf dem Display statt. Das heißt, genau die Inputs sind jetzt auch tatsächlich an dem Ding angeschlossen. Dafür hat der hier entsprechend ein paar Pins, über die man die anschließen kann. Wie das funktioniert, kommen wir gleich noch zu. Das heißt, das hier war wirklich dann quasi so eine Art Game Changer in dem Projekt. Und deshalb, genau, das ist nochmal auf der Rückseite. Also man hat eben dieses, man sieht es auch hier noch leicht im Hintergrund, dieses Schwarze, das ist die Rückseite davon. Da ist genau der Roundy Pi drin, man sieht da noch den Knopf, den man drücken kann, um beim Power-On in den Boot-Flash-Modus zu kommen, wenn es programmatisch nicht mehr funktioniert. Ja. Und wo ich später auch noch mal ganz kurz in der Zeit haben drauf zurückkomme, ist hier an der oberen Seite, da ist der Micro-USB-Anschluss. Wenn man sich jetzt vorstellt, das Ding ist jetzt, also der Micro-USB-Anschluss zeigt nach unten in dem Gehäuse. Unten ist ja aber schon diese Soundkarte. Und da fangen dann sozusagen die Platzprobleme an. Da kommen wir nachher nochmal zu. So, kleiner Exkurs, was sind Mikrocontroller? Ja, also wenn wir jetzt über so diese Mikrocontroller so im Sinne von RP2040 oder ESPs oder sowas reden, dann sind das eigentlich moderne CPUs. Es gibt eigentlich nur ein wesentliches Feature, was die Dinge von einer echten CPU unterscheiden. Die haben nämlich kein Memory Management Unit. Das heißt, der Speicher ist nicht unterteilbar im Sinne von, das eine Programm kann darauf nicht zugreifen, das andere schon, das was halt ein Betriebssystem macht. Das ist im Wesentlichen der einzige Unterschied, mal abgesehen vom Performance so ein bisschen, aber die Performance, die Dinge haben, ist gigantisch. Ja, also der RP2040 hat 133 MHz, glaube ich, im Standard und ist ein Dual-Core sogar. Das heißt, er hat zwei MCUs, also Pseudo-CPUs, sage ich mal. Ja, der Unterschied auf der Software-Ebene ist, das Ding hat halt kein Betriebssystem, sondern nur eine Runtime. Was ist eine Runtime? Das ist tatsächlich das, was man als Arduino-Software kennt. Ja? Das heißt, wenn das Ding Power-On macht, muss es ja irgendwas machen. Und diese Arduino-Runtime, die sorgt dafür, dass im Endeffekt das Ding initialisiert wird, gestartet wird und dann auch genau das, den Arduino-Sketch, das Programm, was man selber programmiert hat, dann gestartet wird. Da gibt es natürlich noch Alternativen. Embed ist so eine Alternative. Und wenn man auf der Ebene unterwegs ist, dann ist das C++-Programmierung. Es gibt aber genau auch die Implementierung dieser Runtime, die einem dann einen Python-Interpreter bieten, nämlich CircuitPython und MicroPython. Der Unterschied zwischen den beiden ist echt marginal und ich vergesse immer wieder, welcher ist. Ich sag mal, bei dem, der vom Adafruit ist, ich glaube, das ist der MicroPython, bin mir aber nicht sicher, könnte auch andersrum sein, die haben mehr so auf einfache Usability im Sinne von Starten, Bauen und so weiter, sag ich mal, da den Fokus gelegt. Was halt cool ist bei MicroPython, ist, dass es trotzdem normales Python, das heißt, ich kann ein Programm, was unter MicroPython auf dem meinetwegen MicroPython Mikrocontroller läuft, kann ich tatsächlich im Normalfall auch auf dem Linux-Rechner laufen lassen. Ja. So, das, was Mikrocontroller unterscheidet, sind im Wesentlichen dann aber auch noch Hardware-Schnittstellen. Da gibt es halt Dinge, die es auf dem normalen Rechner nicht gibt. Beim Raspberry Pi kennt man das, die GPIOs, ja, diese ganzen Pins. Das heißt, die kann man ansteuern. Ja. Also das heißt, entweder sagen, du bist jetzt digital oder teilweise auch analog. Ja. Lese mal, was für ein Wert liegt da an oder schalte einen Wert. Dann die UATs, das ist im Wesentlichen, sagen wir mal, so ein bisschen sowas wie eine serielle Schnittstelle. USB gibt es natürlich auf dem Rechner auch. Aber dann gibt es halt so diese Hardware-Schnittstellen, SPI, Serial Port Interface, nee, Peripheral Interface oder sowas. Das ist ein... ja, ist nicht richtig, aber ich sag mal so Pi mal Daumen eher so in Richtung parallele Hardware-Ansteuerung und I2C ist eine serielle Ansteuerung, auch bekannt als Two-Wire. Und I2S, das ist quasi I2C für Soundübertragung. Ja, das wird tatsächlich in ganz vielen Stereoanlagen zwischen den ganzen Komponenten verwendet, ist ein Industriestandard für Audiodateien, sage ich mal. Ja. Habe ich jemanden schon abgehängt oder Tempo so gut oder schneller? Schneller? Alles gut? Gut.
Eine Frage. Ja. Was sind jetzt für eine Gemischsprache verwendet für deine Implementierung? Also eigentlich von den beiden Python?
Kommen wir gleich noch zu, genau. Vielleicht sogar schon hier. Also nochmal dann einen Blick auf den RP2040, der noch recht neu ist. Das Ding ist echt mal ein cooler Mikrocontroller. Das hat man vielleicht auch schon gelesen. Warum? Hier so ein paar Einblicke. Das hier ist jetzt so, ne? Auch so ein Blick irgendwie mal rechts und links von dem Weg. Der hat 264 Kilobyte RAM. Warum 264 Kilobyte? Ist auch komisch. Ne? Man sieht, der hat 6 RAM-Bänke. Der hat nämlich 4x64K, sprich 256 Kilobyte, und 2x4K-Bänke. Und die sind deshalb so aufgeteilt, weil jede Bank kann unabhängig voneinander zeitgleich angesprochen werden. Weil das Ding ja ein Dual Controller ist, also zwei Kerne hat, kann ich mit dem einen Kern zum Beispiel ein Programm machen, was vielleicht diese RAM-Bänke benutzt und das andere Programm macht diese RAM-Bänke, wenn ich das von der Speicheraufteilung so hinkriege, dann haben die keine Access Contention. Also das heißt, da gibt es dann keinen Stau auf dem Bus, ja, zum RAM hin. Und was sind diese 4K-RAM-Bänke? Das sind die Bereiche, in denen der Stack liegen soll von dem jeweiligen, also von dem Core. Die Bereiche sind nicht voneinander abgegrenzt. Das heißt, ich kann diese 264 Kilobyte durchgehend benutzen. Das Software-Setup ist aber so, dass, wie gesagt, der eine Core den einen 4K-Bereich als Stack-Bereich nimmt, der andere den anderen. Was passiert, wenn der eine Stack mehr als 4K benutzt? Ja, dann schreibt er über den anderen drüber und dann ist es kaputt. Ne? So, dann 264 Kilobyte RAM. Was ist denn dann auch noch mit dem Programm? Der Programmcode muss ja noch irgendwo hin. Der steckt in der Firmware, im Firmware-Speicher. Der Firmware-Speicher ist hier hinten über QSPI angebunden. Da steckt auch wieder dieses SPI drin. Ich weiß ehrlicherweise gar nicht mehr, wofür das Q steht. Und somit greift der über diese Komponente quasi auf den Programmcode zu, obwohl der Programmcode gar nicht im RAM liegt, sondern da hinten. Das ist der Flash-Speicher, genau. Also genau diese Komponente hier hinten, dieser Flash-Speicher, der QSPI, das sind 2 Megabyte. Okay. Das heißt, ich kann 2 Megabyte an Programmcode oder 2 Megabyte an Daten drauf tun. Ja? Und ich kann das auch beliebig konfigurieren, wie groß was sein soll. Zumindest mal, wenn ich nicht in der MicroPython-Ebene bin. So, und was auch noch total super ist, was jetzt für dieses Projekt hier keine Rolle spielt, ist dieses PIO. Das ist Programmable I.O. Und wenn jetzt dieses I2C und SPI, da haben wir dann hier nämlich, wo sind sie da, SPI und da I2C. Da gibt es extra kleine Module, die dieses Protokoll auf dem Draht, sage ich mal, implementieren. Ja? Das heißt, damit kann ich das nutzen und die haben natürlich Begrenzungen, also zum Beispiel irgendwie eine Höchstgeschwindigkeit an Megahertz oder was auch immer. Wenn ich jetzt ein ganz anderes Hardware-Protokoll, SPI 2, wenn es das mal geben sollte oder so, nutzen will, dann kann ich mit einem normalen Mikrocontroller das ja nicht nutzen, weil dem sein Modul in Hardware kann das nicht. Was der Raspberry 2040 da gebracht hat, dieser PIO, das ist nochmal quasi eine kleinere CPU. Diese Dinger hier, da gibt es 2 Stück von, die sind direkt mit den GPIOs verbunden, mit den Pins. Und damit kann ich beliebige Funktionalität implementieren für diese Pins. Das heißt, ich kann diese Protokolle nachimplementieren oder neue Protokolle implementieren. Das ist ein Schnittstellencontroller. Super geile Sache.
Das heißt, die kannst du auch programmieren
individuell. Genau. Also super. Hab nur noch keinen Use Case für dieses Projekt gefunden. Ja, genau. Ne? Aber das kommt irgendwann. So, kommen wir zur Software. Ich habe gesagt, ich habe jetzt die eigentliche Sprach-, also Assistenzsoftware nicht gemacht. Das, was man vielleicht, wenn man sich so im Open-Source-Bereich irgendwie anfängt, als erstes über den Weg läuft, ist Mycroft. Das ist so ein Hersteller, der macht auch tatsächlich ein Gerät dazu. Die Software, die ist in Python implementiert, läuft im Wesentlichen auch auf dem Raspberry Pi 3 oder 4, natürlich noch besser. Ist, ich sag mal, so ein universeller digitaler Sprachassistent. Das heißt, den kann ich mit Skills erweitern. Der macht genau das, was ich vorhin hatte, diese Sinnerkennung, ja, also Intent-Erkennung. Das heißt, dem kann ich Sachen sagen und wenn die leicht anders formuliert sind, erkennt er trotzdem noch den Sinn. Da steckt natürlich dann auch so ein bisschen Rechenpower dahinter. Ich habe jetzt auch damit angefangen, bin dann aber an irgendeinem Zeitpunkt auf Calliope umgestiegen. Das ist von, ich glaube, ein paar Franzosen gemacht worden. Im Wesentlichen das Gleiche. Was da die Unterschiede sind, kommen wir gleich noch zu. Und was ich dann selber halt im Wesentlichen genau gemacht habe, ist das User Interface ansteuern. Das heißt, ich habe einmal hier einen Python-Dienst, also der über USB, nee, ist nicht USB, doch ist über das Micro USB mit dem Mikrocontroller redet und ihm zum Beispiel sagt, mach mal den Bildschirm schwarz und zeig die aktuelle Uhrzeit an. Ja. Dadurch, dass natürlich der Mikrocontroller immer noch relativ begrenzt ist in seinem ganzen Funktionsumfang bzw. Kapazität, Speicher, RAM und so, halte ich den ganzen Zustand auf dem Raspberry Pi Zero, also im Linux sozusagen. Und der Mikrocontroller macht halt nur genau das, was ihm gerade gesagt wird. Ja, der macht nichts von alleine ansonsten. Und dafür, um das zu verwalten, läuft halt eben auch wieder so einer in Python Enclosure Brain. Also der ist sozusagen der Brain für den Arduino. Was macht der Arduino? Das erste ist die Zeitsynchronisation. Ah, und es hat funktioniert. Vorhin hat er noch 3.15 Uhr angezeigt. Das war die Zeit, wo ich ihn letzte Nacht ausgeschaltet habe. Jetzt zeigt er 11.40 Uhr, weil der Raspberry Pi darauf inzwischen das WLAN vom Handy bekommen hat und darüber die aktuelle Uhrzeit und dem Mikrocontroller gesagt hat, wir haben übrigens jetzt 11.40 Uhr. So, Konfiguration, ja, sowas wie, keine Ahnung, welche Schriftgröße, welche Schriftfarbe oder sowas gibt er dem auch mit, dem Arduino. Und Flash natürlich auch als Speicher für Persistenz. So, die GUI natürlich, ne, zeig mal was auf dem Display und das I.O., das heißt die SD-Karte, die auf diesem Roundy Pi auch mit dabei war, da werden dann zum Beispiel auch, wenn das ein Use Case ist, weiß ich noch nicht, zum Beispiel MP3-Dateien könnte ich da abspeichern oder so zum lokalen Abspielen. Und das letzte I.O. ist der MCP23017. Was ist denn das? Ja, noch ein kurzer Exkurs. Das ist ein Multiplexer. Das heißt, der wird über I2C, über dieses serielle Interface angebunden. Da sieht man hier, das ist so ein so vierpinniges, ganz dünne Kabel. Und den kann ich ansprechen und sagen, pass mal auf, du hast ja 16 I.O.-Ports da. Schalt mal den mit der Nummer 7 auf Input und zwar digital. Oder sag mir, wenn sich an dem Pin 12 was verändert hat. Und das Ding hat auch Pull-Ups für die, die da so in der Hardware-Welt unterwegs sind. Und jetzt gibt es einen, sage ich mal, Nachteil von I2C. Das ist nämlich ein reines synchrones Protokoll. Das heißt, der Controller in dem Sinne, das Linux-System, das Ding ist an den Roundy Pi angebunden. Also dann ist der Controller der Roundy Pi, also der RP2040. Der sagt dem Gerät immer, was es tun soll. Das Gerät kann nicht sagen, hallo, ich habe da übrigens gerade was für dich. Ne? So im Sinne von der Pin 12 hat es seinen Zustand geändert. Dafür gibt es nochmal zwei separate Pins, die man dann auf anderem Wege, wo auch immer, anschließen kann. Und da kann dann zum Beispiel der Roundy Pi feststellen, oh, der MPP2317, der hat eine Zustandsänderung. Da frage ich den nochmal ab und stellt fest, jawohl, Pin 12 hat einen Zustand geändert, kann ich darauf agieren. So. 16 Pins hat das Ganze. Wie viele brauchen wir? Ich habe zwei Drehknöpfe mit einem Druckschalter. Für die Drehknöpfe braucht man jeweils zwei Pins, quasi um die Richtung zu erkennen. Einen für der Knopf wird gedrückt und dann natürlich noch ein paar Mal Ground. Ja. Die Grounds sind aber hier bei dem von Adafruit MCP2317 nochmal zusätzlich ausgeführt. Das heißt, da brauche ich jetzt nicht irgendwie einen von den 16 irgendwie wegzunehmen. Und damit sind wir also bei 2x3, brauche ich 6. Dann habe ich den RFID-Laser vorhin, der ist über I2C angebunden. Das heißt, auf der oberen Seite gibt es genau wieder so einen I2C-Connector. Ja, das heißt, der wird durchgeschleust. Der belegt also auf dem Ding keine Pins. Aber wieder dasselbe Problem. Wenn der eine RFID-Karte erkannt hat, merkt das keiner. Außer man pollt die ganze Zeit. Ja. Und deshalb gibt es auch da wieder so eine Leitungsausführung, die kann man dann wieder auf einen der 16 GPIO-Pins legen und so kaskadiert sozusagen eine erkannte RFID-Karte bis in den Roundy Pi und der sagt dann in dem Moment dann auch dem Linux hier, guck mal, da ist gerade eine RFID-Karte, mach was damit. Ne? So, und dann habe ich noch einen Pin, damit sind wir dann bei 8, das heißt, ich habe genau die Hälfte von den 16 belegt. Für ein XYC-WBDC. Wer hat eine Ahnung, was das ist? Das Ding sieht so aus. Okay, das ist ein Bewegungssensor. Die Idee ist, das Ding, wenn gar keiner da ist, schaltet auch das Display aus. Das heißt, es ist einfach ein Motion-Sensor, der, ich glaube, 5 Meter Radius einfach Bewegung erkennt. Das funktioniert erstaunlich gut. Und meldet dann auch genau wieder über I2C und die IQ-Line und so weiter, hey, ich habe gerade Bewegung festgestellt. Und dann sagt der, die Software auf dem Linux-Controller, auf dem Linux-System, okay, dann machen wir mal das Display an.
Hm? Und wie der das macht?
Ehrlicherweise, ich bin da kein Physik-Typ, ja, also... Genau, also sieht gewöhnungsbedürftig aus. Tatsächlich sind das sogar 2 Platinen. Man erkennt es nur so ganz schlecht. Also ist so, also wie hoch ungefähr? So hoch, ja, und 20 mal 30 mm. Das heißt, wenn ihr euch erinnert, wo ich oben diesen RFID-Leser hatte und da drauf liegt das Ding. Also er passt genau zwischen diese beiden Rotary Encoders. Ja. So, kommen wir zu den Softwarekomponenten, die so ein Sprachassistent braucht, die Wake-Word-Detektoren. Da gibt es ein paar Open Source. Eigentlich ist das eine einfache Aufgabe. Ja, also das heißt, hier von Mycroft gibt es den Precise. Dann auf GitHub findet man, oder von, ich glaube, Mozilla, ich weiß gar nicht mehr, den Howl. Die haben alle ein Problem. Die funktionieren, aber die funktionieren nicht in dem Qualitätsniveau, wie man das eigentlich braucht. Das heißt, das, was total nervig ist, wenn ich bei dem Ding dauernd False Positives habe, weil dann sage ich die ganze Zeit, ey, 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 und irgendwann hört er einfach mal. Viel schlimmer ist aber, die haben eine relativ schlechte, also für den Praxisgebrauch, False Positive Rate. Das heißt, wenn ich hier so erzählen würde, die letzte Viertelstunde, hätte der mindestens 20 Mal angeschlagen. Ja. Es gibt Closed Source, das was auch tatsächlich ich jetzt, also was soll, will ich sagen, da müssen wir in der Open Source Community besser werden, ja, bis das brauchbar wird. Für den Moment von Pico Voice, das Porcupine, das Ding funktioniert echt gut, ist so ein bisschen für, also für den Privatgebrauch umsonst, ja, gibt so ein bisschen Limitierungen und eine Online-Registrierung und so weiter. Was es früher mal gab, war Snowboy und Snips. Die beiden Projekte sind aber gestorben, weil beide Firmen von anderen Firmen aufgekauft worden sind. Eine von beiden ist von Sonos aufgekauft worden. Und genau die neuen Sonos, wenn man da sagt, Sprachsteuerung hat, ich glaube, es war Snips, ich weiß es auch nicht mehr, jetzt sozusagen da die Software halt auf deren Mikrocontroller in dem Lautsprecher. Witzigerweise findet man auf GitHub eine Reimplementierung von Snowboy als Open Source. Das heißt, ob das jetzt so Intellectual Property mäßig alles im grünen Bereich ist, mal die Frage. Die nennt sich Snowman. Ja, also ist eine Implementierung in Python. Ich habe sie nicht ausprobiert, aber einfach nur mal so als Hinweis, dass es da auch was gibt. Ja. Genau, so. Kommen wir zum nächsten Schritt, dann die Spracherkennung. Ja, er hat gemerkt, hey, der will was von mir. Da gibt es 2 Herausforderungen. Das eine ist, ich will natürlich, dass wenn ich ihm dann was gesagt habe, dass das auch in schneller, also in akzeptabler Geschwindigkeit verarbeitet wird, damit er dann die Logik ausführen kann. Und das zweite ist natürlich die Fehlerquote, habe ich jetzt Maus oder Haus gesagt? Ja? Und das ist tatsächlich auch nochmal ein Thema. Ich habe jetzt mal hier für so ein Sprachmodell, kommen wir auch nochmal gleich zu, da sieht man hier Word Error Rate, also Fehlerquote nach Wörtern. Bei Podcasts sind das so zwischen 25% und 30% Fehlerquote, das ist unbrauchbar. Ja, unter klinischen Bedingungen, da gibt es so Tests, ja, TUDA-Tests, kommen die halt mit den Open Source Engines irgendwie so auf ungefähr 10%, das ist immer noch unbrauchbar. Ja. Kommen wir gleich nochmal zu. So, ich sage die ganze Zeit, kommen wir gleich nochmal zu. Dann muss ich nämlich mal gucken, was die Zeit sagt. Bis 12 Uhr oder 12.15 Uhr? Weiß keiner. Okay, machen wir so lange, bis das rausgeht. Jetzt habe ich also quasi das, was ich gesagt habe, als Text vorliegen. Jetzt kann der Voice-Assistent versuchen zu erkennen, was will ich denn von ihm. Und da kommt der Punkt. Da bin ich total clueless. Ja, also über die Mathematik und alles, was das ist, Habe ich keine Ahnung. Ja? Das ist so eine Magiewelt für mich. Ne? Aber das braucht es nicht. Kommen wir nachher nochmal zu. Jetzt hat diese magische Komponente erkannt, hey, ich will von ihm, dass er das Licht ausmacht im Wohnzimmer. Das heißt, diese Befehlsausführungsskills, ja, da gibt es dann diverseste Skripte im Internet, da kann man natürlich auch selber machen. Oder man kann auch tatsächlich sagen, wenn ich schon sowas habe, ich steuere irgendwie mein Smart Home System an, ja, über HTTP oder MQTT im Zweifelsfall. Und dann passiert genau das, hoffentlich, was ich ihm gesagt habe. Und dann kommt der letzte Part, nämlich die Rückmeldung, jawohl, ich habe das Licht angemacht. Das heißt, da muss dann irgendein Text wieder in Sprache umgewandelt werden. Da gibt es dann Mary TTS und F-Light. Das sind so, sag ich mal, mehr oder weniger so ein bisschen so die schon gestandenen, aber durchaus gut funktionierenden. Ja? Und Pico to Wave, das ist tatsächlich das, was in dem Umfeld sehr, sehr oft zum Einsatz kommt. Also das heißt, die Aufgabe ist Sprachsynthesisierung. Das ist eine Implementierung von der Firma S-Vox. Das Ding ist in Debian mit drin. Das heißt, aus Debian-Lizenzaspekten muss das eigentlich wirklich free und open source sein. Ich meine mich zu erinnern, dass es da aber mal irgendwelche Lizenzthematiken gab. Ich weiß es aber nicht mehr, das mal nur als Hinweis. Und der neue heiße Scheiß ist neurale Netzwerke. Das heißt, die ganzen Sprachsynthetisierer, Text-to-Speech, die wirklich auch gut klingen heutzutage, die benutzen neuronale Netzwerke. Und da gibt es eine Open-Source-Implementierung im Wesentlichen von Mycroft, Mimic 3. Die ist auch relativ neu, ich glaube dieses Jahr. Und auch da gilt wieder, habe ich überhaupt keine Ahnung von, der macht aus Text Sprache. Geil.
No? Welches hast du jetzt genommen?
Auf dem läuft tatsächlich der Pico to Wave. No? So, alternativ, wenn ich Sprachbefehl habe und ich will ja sozusagen nur eine Rückantwort und die Rückantwort ist ja meistens sowas wie, ja, hat funktioniert oder hat nicht funktioniert. Das heißt, da kann man natürlich auch einfach das Zaunschnipsel aus der Konserve nehmen. Ja, also ich meine, hier würde sich anbieten, ist natürlich für den Privatgebrauch zulässig, dass man das macht, darf man natürlich nicht publizieren, aber irgendwas aus dem Film an, ne, I'm sorry Dave, I can't do that oder sowas, ne, kann man natürlich auch machen, dann spart man sich auch die Rechenleistung für das Rendern, also für die Sprachsynthetisierung. So, was haben wir für Herausforderungen? Ja, also den Weight-Work-Detektor im Sinne von False Positive, False Negatives, die Word-Error-Rate unter 10% nicht erreichbar, doof, ne? Und so im Sinne von verstehen, was da passiert bei der Sinnerkennung, wenn ich da, sage ich mal, so ein bisschen dran mitwerkeln will, ja, warum reagiert er bei diesem Sprachbefehl, was er auf einen folgenden Text übersetzt hat, so und nicht anders, ja, dann ist natürlich das schwierig, wenn man die Materie nicht versteht. So, das heißt, da gibt es Implementierungen, relativ viele, ja, aber ich habe nicht das Wissen, um da irgendwie Software anzupassen. Ja. Das Gute ist, und jetzt kommen wir mal so langsam tatsächlich so zur Demo-Zeit, ist Calliope, die Software, die quasi all diese Einzelkomponenten vereint, ja, also auch zum Teil selber programmiert von dem Projekt, zum Teil halt auch nur eingebunden, die umgeht diese ganzen Themen und aus Zeitgründen spare ich mir jetzt das SSH auf den Linux-Rechner, also auf den Raspberry Pi und zeige einfach einen Screenshot. Wie konfiguriert man den Calliope? Man sagt ihm, okay, ich habe ein Signal. Ein Signal ist tatsächlich genau schon eine aus einer Sprachaufzeichnung, nachdem der Wake Word gekommen ist, in Text umgesetzt wurde, ein Text-Matching. Das heißt, wenn er erkennt, wie viel Uhr haben wir, ja, oder wie spät ist es, dann sagt er, okay, dann muss ich sozusagen den Neuronen, den Skill durchführen, der heißt irgendwie Daytime, ja, und das gleiche dann für Datum, Tag und wie so dieses Template da aussieht, das haben wir jetzt im nächsten Schritt. Das heißt, da gibt es dann aus dem Skill heraus die Info, was haben wir denn heute, 21.08.2022 oder irgendwie sowas, ne? Und daraus macht er dann halt Stück für Stück, ne? Okay, 01 ist Januar und dann sagt er, wir haben Samstag, den 21. August 2022. Ja. Der Vorteil ist, diese ganze Sinnerkennung nehme ich damit aus der Gleichung raus. Der Nachteil ist, ich muss quasi jede Variation eines Befehls aufführen. Wenn ich ihm also sage, welche Uhrzeit haben wir, wird er wahrscheinlich das nicht so zuordnen können. Ja. Auch da gibt es wieder ein paar Abwendungen. Also es muss nicht String gleich sein. Ja, also das muss nicht genau das sein. Man kann auch konfigurieren, wenn der String, den er erkannt hat, relativ gleich ist, ja, dann ist das auch noch okay. Oder wenn die meisten Wörter drin vorkommen oder wenn Füllwörter drin sind, dann ist das auch noch okay. Kann man also in Calliope konfigurieren. Dann kommen wir zu dem zweiten Problem, nämlich die 10% Word Error Rate Erkennung. Da ist das Problem, man lädt dieser Speech-to-Text-Engineer einen Wortschatz, das heißt so meinetwegen 100.000 deutsche Wörter. Wenn ich dem also jetzt sage, mach mal im Haus das Licht an oder die Maus ist im Keller, dann würde die Engine das beides erkennen. Dadurch, dass der Wortschatz so groß ist, kommen halt eben genau auch diese Fehlerkennung zustande. Und jetzt kommt der Grund, warum ich auf Calliope gewechselt bin, weil ich mit diesem, ich muss diese Befehle tatsächlich auflisten, habe ich dann diese Engine umgeschrieben, dass sie den Sprachschatz auf genau die Wörter, die überhaupt auch nur in den Befehlen vorkommen, reduziert. Und damit reduziere ich einen Sprachschatz von 100.000 Wörtern meinetwegen auf 1.000 oder noch weniger. Und unterm Strich habe ich damit eine Word Error Rate von quasi null. Ja, also wirklich im Sinne von mehrere Stunden Interaktion, 1, 2, 3 Fehler. Ja, also super brauchbar, das war der Game Changer an dem Punkt. Ja. Genau, so und jetzt machen wir mal kurz die Demo. Weil genau hier die ganze Zeit würde er dir gesagt haben, hey, ich habe was erkannt, habe ich ihm jetzt einen anderen Trigger gemacht, dass er zuhört, nämlich hier über den Drehknopf, ja, über das Menü, da habe ich jetzt Menüpunkt Trigger. Ja, das heißt, wenn ich ihm den jetzt sage, hört er jetzt zu. Tatsächlich hört er jetzt noch nicht zu, weil das ist das erste Mal, dass ich ihn gedrückt habe. Jetzt lädt er gerade erst das Sprachmodell. Das ist dummerweise so, diese Calliope-Software, die lädt immer erst Lazy-Loading-mäßig, wenn es gebraucht wird. Das heißt, jetzt irgendwann, ich habe die nicht verstanden, hat er gesagt, ja. Der hat die ganze Zeit geladen und irgendwann hat er gehört, hat mich reden hören, hat aber nichts verstanden. Wenn ich jetzt nochmal den Trigger mache, hat er das Sprachmodell geladen und dann reagiert er auch sofort. Das heißt, wenn ich jetzt hier sage Trigger, wie spät ist es? No. Demo hat funktioniert, super. So, was kommt noch? Tatsächlich diese ganze Ansteuerung hier mit den Knöpfen, mit dem RFID und so weiter, da bin ich noch nicht fertig. Da habe ich große Hoffnung, dass das dieses Jahr noch fertig wird. Gleichermaßen habe ich ein paar Dinge in dieser Calliope-Software schon geändert, die ich dann als Pull-Request noch machen werde, wie genau das Laden der Sprachmodells beim Startzeitpunkt. Ja, also dass es nicht sozusagen der erste Befehl, Sprachbefehl dann erst dazu führt. Die Hauptherausforderung ist tatsächlich im Sinne von einer reinen Open-Source-Lösung eine Wake-Word-Lösung finden, die funktioniert in dem Qualitätsstandard, den man da wirklich braucht. Da bin ich aber raus, weil, wie gesagt, da habe ich keine Ahnung von der Logik. Ne? Gut, so. Dann, wie viel Zeit haben wir noch? Bis Viertel nach und wir haben jetzt noch eine Viertelstunde. Okay, dann habe ich Zeit für Anekdoten, weil im Laufe der Zeit kommt man über so viele Dinge, wo man so sagt, damit habe ich nicht gerechnet. Ja, also, gestern Abend, warum hat der 3.15 Uhr angezeigt? Weil als ich um Mitternacht mit meinen Folien fertig war, auch schon diese Notfallfolien hiermit, ich habe da Screenshots vorbereitet. Also jetzt fahre ich den runter, habe gesehen, irgendwie ja, 7 Pakete aktualisieren auf Debian. Ja komm, mach's mal. MicroSD-Karte geschrottet und Spaß bis 14:45 gehabt. Dann ist das Ding in die Tüte gewandert. Aber es ist fertig. Also Von daher die Setup-Time, die ich brauche, um sozusagen das Ding von null auf den Zustand zu bringen, rein händisch im Moment, sind knapp 3 Stunden, weil natürlich so Sachen wie irgendwie die ganzen Python-Dinger runterladen und installieren, das ist auf dem Pi Zero 2 immer noch nicht ganz so schnell wie auf dem Laptop. Ne? Heißt, beim nächsten Mal mache ich das nicht mehr oder mache es irgendwie einen Tag vorher. Eine der Entdeckungen, wo ich sage, boah, geile Software, kannte ich vorher nicht, ist dieses MicroVSGI. Das ist ein Application Runtime Server. Das heißt, im Wesentlichen ist die Grundidee davon, ich lasse ein Programm laufen, was HTTP-Requests entgegennimmt. Das ist ein Applikationsserver. Das Ding kann so viel mehr. Und das kann über Plugins diverseste Sprachen. Das heißt, er hat sowas wie ein Python-Plugin, ein PHP-Plugin, ein Perl-Plugin, was auch immer. Und das Ding hat Konfigurationsoptionen für alles. Ich habe noch nie eine so konfigurationsversatile Software gesehen wie das Ding. Das ist geil. Das kann ich jedem nur empfehlen, wenn man jetzt die Uhr zurückspult, so im Sinne von den RFID-Leser am Raspberry Pi mit dem per USB. Wie lief das Ding? Ja, das war einfach ein Skript, was in einem Detached Terminal über etc/rc-load local beim Systemstart gestartet wurde. Ist das Ding abgestürzt? War es abgestürzt? Ne? Also genau dieses ganze Handling da drumherum habe ich natürlich nicht gemacht. Das bietet einem das Ding. Super geil. Kann ich jedem, der irgendwie sagt, ich mache irgendwas mit Serverprozesse, nur empfehlen. Und das Ding braucht auch nicht zwangsweise irgendwie HTTP als Serverport. Man kann ihm auch sagen, du hast gar keinen Port. Das Programm, zum Beispiel das Python-Skript, registriert sich selber auf dem MQTT-Bus und hört auf Signale. Super geil. Wirklich Daumen hoch. Geilste Softwareprojekt, was ich in den letzten 2-3 Jahren irgendwie neu kennengelernt habe. Wo ich überhaupt nicht mit gerechnet habe, war Pi Zero 2 hat ja einen Micro-USB-Anschluss und zwar OTG. OTG ist on the go, das heißt, ich kann den sowohl als Client als auch als Host für USB benutzen. Und ich habe vorhin gesagt, mit dem Stecker an dem Display, da ist nicht so viel Platz. Da kommt es natürlich, da brauche ich dann so einen 180-Grad-Winkeladapter, ja, der also quasi dann die Biege macht, damit ich nach oben gehe, wo ich ein bisschen mehr Platz im Gehäuse habe. Stellt sich raus, genau so ein Adapter, der Micro-USB ist, der einen 180-Grad-Winkeladapter hat und der OTG kann, gibt es auf dem gesamten Internet nicht. Ja? Habe ich gesucht wie Bolle, ja, und deshalb besteht das Ding im Moment aus, ich glaube, 3 oder 4 USB-Einzelteilen. Ja. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich ab und an mal Probleme habe, dass die USB-Verbindung verloren geht. Wenn sie einmal da ist, ist sie stabil, aber wenn ich zum Beispiel den Prozess neu starte und der die Verbindung neu aufbaut über USB, dann kann es schon mal sein, dass er sagt, oh, ich habe da gar kein Gerät. Ja. So, das nächste war, ich habe die Logik auf dem RP2040 in C++ implementiert, weil dieses Thema vom Speichermanagement ein Thema ist. Beim Python habe ich ja genau das Thema, das Speichermanagement habe ich nicht so gut unter Kontrolle. Und 264 Kilobyte RAM sind jetzt auch nicht echt so viel. Ja, vor allem, weil ich einen Buffer brauche, der das Display darstellt, damit ich hinterher sagen kann, das hier sind die Bits, die aufs Display gehen. Das heißt 240 mal 240 Pixel, 16 Bit pro Pixel, da ist man bei knapp über 100 Kilobyte RAM, die allein nur dafür raufgehen. Wenn man dann noch eine Grafikbibliothek wie jetzt JPEG-Decoder nimmt, die hat auch nochmal so um die 40 Kilobyte RAM-Anforderungen. Ja, also der Speicher schmilzt ganz schnell und mein Schluss in der ersten Hochrechnung war, wenn ich das mit Python mache, laufe ich da immer wieder dann zur Laufzeit in Probleme, wo er sagt, irgendwie ich habe keinen Speicher mehr. Deshalb C++ mit statischem Speicher, wo ich sagen kann, ich weiß ganz genau, was für Speicheranforderungen ich jetzt habe. Ich komme in den Grenzbereich, da reicht es nicht mehr aus. Muss ich gucken, wo ich irgendwo Speicher sparen kann. Das Ganze mit Platform.io als irgendwie Entwicklungssetup gemacht. Und da war der Fuck-up. Raspberry OS gibt es inzwischen in 32 und 64 Bit. Weil die Raspberry Pi, ich glaube seit einem Dreier, sind 64-Bit-CPUen und unter den 32-Bit-CPUen gibt es dann wiederum unterschiedliche Architekturtypen, ARM6, ARM7, ARM8. Und natürlich hat der Raspberry Pi 2 eine Architektur, die für irgendeine Bibliothek, was es war, natürlich nicht supported ist. Ne? Also 2 der 3, ich nehme an, 6 und 7 sind supported, 8 nicht und tut nicht. Ergo Wechsel auf 64-Bit Raspberry Pi OS, funktioniert super. Dann hatte ich noch einen Tag mit Spaß, nämlich der Mikrocontroller, der I2C. Das heißt, ihr erinnert euch, der hat so 5-6 Pins, ne, der Roundipi. Zwei davon sind für I2C. Dann braucht man noch einmal Ground und einmal Power. Ja, deshalb komme ich auf 4 Kabel. Und in der Runtime, die halt mit dem Platform I.O. mitgeliefert wird, von der RP2040, sieht das auch alles richtig aus, im Sinne von Pin so und so. Ja, Pin 0 und 1 waren es, glaube ich. Ja, stellt sich raus, in dem Package, was da drin ist für den RP2040, ist der Raspberry Pi Pico konfiguriert. Und das heißt, da wird umgesetzt aus der Pin Nummer 0, die interpretiert als Board-Pin. Dann gibt es ein Mapping, was für eine CPU-Pin ist das. Und deshalb wurde aus meiner, ey, das ist doch CPU-Pin, wieso kriege ich da kein I2C-Signal, halt eine ganz andere Pin-Nummer. Und die war natürlich nicht die, die am Roundy Pi ausgeführt ist. Bis dass ich das gefunden habe, habe ich einen Tag gebraucht. Also Unterschied zwischen Board-Pin und CPU-Pin. Dann bei diesem Respeaker, vielleicht noch was Interessantes, der wird in der ganzen Dokumentation ausgeführt, als ich habe dort einen Pin, den ich quasi frei benutzen kann, nämlich den GPIO-12. Witzigerweise gibt es da noch einen zweiten Pin daneben, das GPIO-13. Außer in den Schematics ist das nirgendwo dokumentiert. So, und wenn ihr euch erinnert, der MCP-2013, der kann sagen, ich habe eine Zustandsänderung, der hat zwei Bänke A8 Pins. Für jede Bank braucht er ein Kabel. Ich habe genau zwei Kabel frei. Sind genau dieser 12er und 13er, den man da nutzen kann. Und dann haben wir noch ein Kabelthema. Groove und Quick sind beides I2C-Kabel in unterschiedlicher Größe, Steckengröße. Und es gibt Konverterkabel, um quasi groß vorne anzuschließen, klein hinten, weil dieser MPCP hat den kleinen Anschluss. Diese Konverterkabel gibt es genau nur in 100 mm Länge. Ist ein bisschen kurz für dann von unten nach oben und so weiter. Durch den Umstieg auf den Roundy Pi alles gelöst, weil die Verkabelung I2C jetzt über den Roundy Pi läuft und nicht mehr über das Respeaker Board, aber hat mich damals echt viel Zeit gekostet, da irgendwie die Verkabelung so hinzukriegen, dass es auch alles in das Gehäuse reinpasst. So, und was ich auch nicht erwartet habe, ist, dieses Ding, was halt wirklich essentiell ist, damit man das Look and Feel hinkriegt, weil das Display selber, also habe ich das überhaupt eben gezeigt, das Wabern. Machen wir mal. Zeige mal. Wie spät ist es? Ah, guck mal, da sieht man es schon, ja, also wenn, ne, da wabert er halt, wenn er aktiv ist. Ne, und diese Reflexionen im Sinne von, so wie auch im Film, die entstehen halt einfach nur hierdurch. Und das Ding war genauso schwer zu finden. Es gibt genau einen Hersteller, der das genau in dieser Konfiguration macht. Das heißt, da sind 3 mm Aufsatz noch drauf. Das Acrylglas ist 3 mm dick, passt genau super. Hat aber auch Stunden bis Tage gedauert, so das Ding zu finden. So, alles super gelaufen. Fragen? Da hinten ist eine Frage. Haben wir ein Mikro irgendwo oder...
In der Repo geguckt und gesehen, da waren deutsche und englische Konfigurationen. Heißt das, ich kann den laufen lassen und gleichzeitig deutsche und englische Fragen stellen und der antwortet dann passend? Oder?
Genau, leider nicht. Das heißt, diese Kaleo-P, der kann ich, also das ist sozusagen ein Konfigurationsset. Ja? In dem deutschen Konfigurationsset steht drin, lade die Sprachdatei Deutsch und in dem anderen steht drin, lade die Sprachdatei Englisch. Und in der Tat ist das ein Thema, wo ich auch noch ran will, weil was hören Kinder heutzutage? Ja, Super Wings, Paw Patrol und so weiter. Sind das deutsche Wörter? Sind die in dem deutschen Wortschatz drin? Nein. Ne? Das heißt, was will ich machen? Tatsächlich im ersten Lauf so non-invasiv wie möglich sagen, er kann halt beide laden und beide in unterschiedlichen Threads ausführen. Ja, und der eine sagt, ich habe hier nichts verstanden und der andere sagt, ich habe Super Wings verstanden. Ja? Das ist aber genauso so Multilanguage Support, gerade mixed. Ja? Also spiel mal Super Wings. Ist ein echtes Thema und meine Überlegung, das zu lösen, ist zu sagen, spiel mal etwas, also spiel ein Hörspiel ab und dann fragt er die Gegenfrage, was willst du denn hören? Und dann sagt er Super Wings, der Sohnemann, ja, Und dann macht einmal die deutsche und einmal die englische zeitgleich. Und der eine sagt, ich habe nichts verstanden, der andere sagt Superwings. Und dann kommt da die Logik und sagt, okay, dann wird es wohl Superwings sein. Ne? Aber genau, Multilanguage Support ist quasi nicht gegeben. Ne? Man kann Sprachmodelle trainieren, die Deutsch und Englisch zusammen haben. Das ist dann aber diese Sprachmodelle selber komponieren, sage ich mal. Und da habe ich schon wieder so, okay, ja, nee, lass mal. Genau. Ne? Ja, witzig wird es ja dann, weil die sind ja, gibt ja Wörter, die sind in beiden Sprachschätzen vorhanden oder hören sich sehr ähnlich an. Und ja, das ist der Punkt, wo halt kommerzielle Lösungen halt einfach mal weit voraus sind. Ne? Ja. Da ist noch eine Frage.
Hi, zunächst ein mega geiles Projekt. Ich habe vor einem Jahr einen ähnlichen Assistenten gebaut auf Basis der Software Raspi.
Hm?
Hat zum Beispiel auch den Wakeword Detector Raven mit.
Ja.
Der könnte vielleicht für dich passen.
Genau, den habe ich tatsächlich in der Vorbereitung für die Folien tatsächlich auch gesehen. Ich wollte genau Raspi und Raven auch noch mit aufnehmen, habe ich dann wieder vergessen. Will ich mir noch angucken. Ist der gut? Also ich weiß es nicht. Ne? Ich habe ihn nur gesehen, dass es ihn gibt.
Ich schreibe irgendwas anderes. Den Namen habe ich wieder vergessen, aber ich habe vorletztes Jahr auch einen Vortrag drüber gehalten. Da findet man vielleicht das tun noch. Ich habe halt ein vorgetrainiertes Modell genommen, deswegen heißt mein Assistent Terminator.
Mhm.
Auch cool. Nicht so cool wie der 9000, aber auch cool. Der Raven, der ist sehr stimmaffin. Also du musst quasi dreimal das Backword, du musst es aufnehmen, deine Kinder.
Ja, okay.
Dann funktioniert das erst. Also du kannst mehr Backwords definieren.
Ja, okay, cool. Ja, schaue ich mir mal.
Ich habe nämlich das ReSpeaker Mic 4 Array und ich habe mir auch so einen tollen Groove-Button geholt, weil ich dachte, das wäre doch mega cool, so einen Mute-Button dran zu haben.
Ja.
Ich habe es nicht hingekriegt, diesen blöden Chigaio-Pin
12 anzusprechen. Da würde mich mal interessieren, wie du das gelöst hast.
Der wird einfach, also der ist tatsächlich direkt verdrahtet auf den GPIO 12, auf dem GPIO von dem Raspberry.
Mhm.
Vielleicht, der hat ja zwei Konnektoren, also zumindest der 2MIC hat zwei Konnektoren. Ich weiß nicht, ob der 4MIC auch zwei Konnektoren hat. Der eine Konnektor ist Groove für I2C und der andere ist als GPIO deklariert, wo aber nur der 12er dokumentiert ist. Und weiß nicht, bist du auf dem falschen Konnektor vielleicht?
Ich habe einfach einen Beispielcode genommen. Die haben ja da im Wiki, wo so ein bisschen drinsteht, die Python-Library, die shippen, wie man da die Buttons und so weiter anspricht. Und es hat bei mir echt überhaupt nicht funktioniert. Deswegen dachte ich, vielleicht hast du irgendwie einen Tipp parat.
Komm mal gucken, also im Sinne von auf dem 2MIC ne, steht auch klein drunter GPIO und I2C aufgedruckt vom Board. Hat bei mir sofort funktioniert.
Ja. Okay.
Ich habe in so einem langen Projekt, wo man natürlich dann immer mal wieder was ausprobiert, auch diverseste Hardware-Variationen immer mal gekauft. Ich hatte tatsächlich auch mal ein 2MIC-Board, was gekauft kaputt war.
Ah,
und zwar gekauft kaputt, die LEDs waren kaputt und der GPIO war kaputt. Ja, vielleicht
möglich,
hast du einfach Pech gehabt.
Ja. Letzte Frage, was für einen Speaker hast du drin und wie powerst du das Ganze? Also Pi Zero per USB, den Controller?
Also der Speaker selber ist ein 1 oder 3 Watt, ich weiß es nicht mehr. Ist ein Visaton K2040, das weiß ich noch, weil 20 x 40 mm. Ist aber auch im Repo drin, unter Hardware, habe ich irgendwo Bill of Materials. Und der wird angeschlossen an dem Connector von dem ReSpeaker und funktioniert einfach aus der Dose.
Okay, cool, vielen Dank.
Ne? Ja, das dauert jetzt wahrscheinlich zu lange. Ich wollte eigentlich noch den OpenSCAD starten, damit ich das 3D-Modell nochmal hier zeigen kann, aber habe ich jetzt Vorfeld nicht gemacht. Dauert ungefähr eine Minute, bis das Modell gerendert hat, weil es dann noch ein bisschen mehr. Aber können wir gleich noch machen. Ich kann den auch aufschrauben, wenn er da reingucken wollt und so. Und wer nachbauen will, ich habe hier noch diverseste Acrylboards, hier diese Dinger da. Ne? Die sind nicht teuer, sag ich mal, die musst du ja halt nur aus China bestellen. Ne? Und genau hier von dem Wire Mesh für unten davor. Und man hat es vielleicht auch vorhin mal gesehen in der Hardware-Iteration, da hat man teilweise diesen ReSpeaker, den Soundboard hinter dem Gitter gesehen und teilweise nicht. Das lag nicht an den Aufnahmen, sondern daran, dass ich ihm hier so einen Schrumpfschlauch später um das Board drum gemacht habe mit Aussparung für das Mikro. Das heißt, wenn man jetzt hier reinguckt, ganz genau bei gutem Licht, sieht man tatsächlich die Mikros reflektieren, aber der Rest ist halt über einen Schrumpfschlauch abgedeckt. Ne? Ja, noch Fragen? Da ist noch eine Frage.
Ja. Hallo, und das ist ein cooles Projekt. Kurz eine Frage. Du hast es jetzt komplett alles selber gebaut, ne? Es gibt ja diverse Fertiglösungen von kommerziellen Anbietern. Hast du ausprobiert, da eventuell die Firmware zu manipulieren? Beziehungsweise?
Nee, also ich sag mal so ein Standard irgendwie Alexa oder aus der Dose, sag ich mal so, gekauft. Da habe ich gesagt, will ich nicht zu Hause. Ich habe mal testweise einen smarten Lautsprecher, war ein Kickstarter-Projekt gekauft, dessen Name mir jetzt gerade nicht mehr einfällt. Der hatte dann auch so eine Amazon SDK drin. Ja, der Vorteil war, das war dann im Endeffekt auch wieder nur normales Linux, wo dann halt sozusagen das Alexa SDK drin lief. Ne? Da habe ich ein bisschen mit rumgespielt, weil ich gedacht habe, dass der Formfaktor von dem Gerät ja eigentlich recht cool war. Der hatte auch, ich glaube, 5 oder 6 USB-Power-Anschlüsse, ja, also hörte sich gut an. Den habe ich mal testweise irgendwie einen Monat so genutzt, ja, um mal so ein bisschen mit so einer Alexa-Lösung irgendwie so ein Gefühl für zu kriegen. Habe ihn dann aber wieder abgeschaltet und in die Kiste gelegt. Ja. Also Antwort nein. Ist da oben noch eine Frage? Nee? Gut, ja, dann vielen Dank. Wenn ihr Hardware haben wollt, kommt vorbei. Und wenn ihr da aufschrauben, reingucken wollt, machen wir das auch noch gerne. Wir haben ja jetzt, glaube ich, Mittagspause, ne? Ansonsten Mahlzeit.